Also in dieser Woche in Vorbereitung war für den Gottesdienst heute und den Predigttext für diesen Sonntag gelesen habe, da dachte ich, den nehmen wir heute aus dem ersten Petrusbrief, zumindest einige Verse aus dem Abschnitt, der für diesen Sonntag vorgesehen ist. Und als ich den Text gelesen habe, da ist mir eine Erinnerung gekommen an ein altes Spiel, das man vielleicht früher gespielt hat als Kind oder auch heute als Eltern noch spielt mit den Kindern oder auch als Großeltern. Ein Spiel, das man auch ohne irgendwelche Materialien spielen kann, obwohl es inzwischen wohl auch schon Material dazu gibt. Das Spiel heißt einfach, ich packe meinen Koffer. Und ich denke, kennt es jemand nicht, wie das Spiel geht? Also kennen alle. Interessant, das Spiel ist also doch bekannt und man weiß, wie es geht. Das fängt einer an und sagt, ich packe meinen Koffer und nehme mit zum Beispiel mein rotes T-Shirt oder mein T-Shirt. Und der Nächste, der drankommt, muss dann sagen, und ich packe meinen Koffer und nehme mit das T-Shirt und meine Zahnbürste. Und der Nächste dann muss alles wieder wiederholen, jeden Satz sagen, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Und ein Begriff nach dem anderen und so häuft sich das, der Koffer wird gepackt und eigentlich scheidet der aus, der halt dann zuerst eben nicht mehr alles aufzählen kann, was gepackt werden muss. Und zuletzt bleibt noch einer übrig, das ist dann derjenige, der eben halt der Gute, der ein gutes Gedächtnis hat. Ich packe meinen Koffer, eine Packliste für all die Dinge, die man einpacken muss. Und als ich den Text aus dem ersten Petrusbrief gelesen habe, da dachte ich, das ist auch so eine Art Packliste für einen Koffer, für das Unterwegssein persönlich, aber auch im Miteinander, in Familien und auch in Gemeinden, überhaupt für das Miteinander, das Petrus auch im Blick hatte, als er seinen Brief an die Leute damals schrieb, an seine Gemeinde, an die Menschen, die er vor Augen hatte. Da hat er auch so eine Liste aufgestellt, wie eine Art Packliste. Ich lese uns den Abschnitt aus 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 8 bis 12. Ich lese es nach der Luther-Übersetzung, weil da auch dieses Listenartige noch am deutlichsten zum Ausdruck kommt. Petrus schreibt, endlich aber, all dem, was er bisher schon geschrieben hat, seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. Denn, und nun zitiert er aus Psalm 34, wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun. Soweit dieser Abschnitt. Und eigentlich sprechen die Worte und die Sätze für sich. Wenn man das liest, wenn man es vorliest, wenn man es aufnimmt, dann denkt man, was soll da jetzt noch groß gepredigt werden? Das sind ja Worte, die eigentlich klar sind, die eigentlich deutlich sagen, worum es geht. Und in der Tat, eigentlich muss man da nicht mehr viel dazu predigen, sondern im Grunde nur das stehen lassen und wirken lassen und unterstreichen, vielleicht auch nochmal ein bisschen herausstreichen, was Petrus hier in diesem Brief schreibt. Und das will ich tun und dabei unseren Koffer ein bisschen packen und ein paar Stichworte, die ich mir dann als Überschrift gebe, uns mit in den Koffer geben. Schlussendlich beginnt hier Petrus diesen Abschnitt. Das heißt, dass er vorher halt schon einiges geschrieben hat und dass er zu diesen ganz banalen, alltäglichen Dingen, Verhaltensweisen, die so allgemein menschlich vorkommen, die vielleicht überall stehen könnte, wenn es darum geht, wie man sich miteinander verhält, wie man unterwegs ist, dass er die auch in seinem Brief schreibt. Und zwar schon an einer wichtigen Stelle, nachdem er eben vorher vieles auch biblisch und theologisch klargelegt hat, nachdem er eingestiegen ist mit dem großartigen Wort im ersten Kapitel, Vers 3, gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Das ist praktisch eine Dogmatik im Kleinen. Das ist ein Abriss von all dem, was wir glauben, dass Gott der Barmherzige ist, dass Gott der große Gott ist, der barmherzige, gnädige Vater im Himmel, der Schöpfer des Universums, den wir besungen haben. Dass er uns in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit wiedergeboren hat, das heißt ein Leben ermöglicht und schenkt, das von einer Hoffnung geprägt sein darf, die nicht menschlich ist, die nicht nur menschliche Ressourcen kennt, sondern die von einem Geheimnis herkommt, dass Gott auch aus dem Nichts, aus dem, was nicht mehr lebendig ist, was tot ist, was am Ende scheint, neues Leben schaffen kann. Das Geheimnis der Auferstehung, das in Jesus sichtbar geworden ist und erfahrbar ist, dass er, der gelitten hat und der gekreuzigt wurde und gestorben ist, nicht im Tod geblieben, sondern lebendig ist, wieder auferstanden ist. Und dass wir in dieser lebendigen Hoffnung ja eine wirklich unterwegs sein dürfen, eine Hoffnung haben, die über all das hinausgeht, was menschlich nur denkbar ist. Und da legt Petrus schon den Grund und spricht viel auch über diesen Glauben. Und er spricht auch, entschuldigt, ich muss einen Schluck Wasser nehmen. Er spricht auch über Erlösung in Jesus Christus, er spricht über Vergebung von Schuld, er spricht über Heilung, die wir durch Jesus haben, über Veränderung unserer Persönlichkeit, unseres Lebens. All das schickt er voraus und kommt dann nachher eben doch zu diesen Worten, wo wir plötzlich oder überraschenderweise dann in unserem ganz persönlichen Alltag landen. Weil eben, und das ist ja auch das Geheimnis eines der Bibel und der Schriften, das, was wir bei Petrus und bei Paulus lesen, dass eben das, was wir glauben, auch eine Relevanz hat für unseren Alltag. Dass es eben dort landen muss und ankommen muss, weil es ja sonst ein abgehobener, ein vielleicht auch toter Glaube ist. Und deshalb kommt er auf so ganz normale Dinge zu sprechen, die wir jetzt in der Packliste einfach mal uns vor Augen führen. Dass er zuerst eben sagt, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, so übersetzt es Luther. Das ist der erste Gedanke, dass es um Einigkeit geht, um Zusammenhalt, dass man in derselben Gesinnung miteinander unterwegs ist. Das Erste, was wir vielleicht einpacken dürfen aus dem Text, den hier Petrus uns auch heute Morgen mitgibt. Haltet in derselben Gesinnung zusammen. Einigkeit, Zusammenhalt. Natürlich geht es da nicht um eine Einförmigkeit, dass alle gleich denken, gleich aussehen müssen, dass alle der gleichen Meinung sind, wo uns vielleicht auch Bilder vor Augen stehen von Dingen, die heute auch noch gesellschaftlich, politisch unterwegs sind, wenn man meinetwegen an Nordkorea denkt oder an andere Situationen, wo alle im Gleichschritt und gleichermaßen unterwegs sind. Um diese Einheit und Einförmigkeit geht es hier nicht, aber doch um eine Einmütigkeit, um eine Übereinstimmung, um eine Verbundenheit, ein Zusammenhalt, wo man weiß, wir sind miteinander verbunden, weil wir viele Dinge gemeinsam haben. Nicht nur Dinge gemeinsam haben, sondern einen gemeinsamen Herrn haben. Weil wir durch Jesus Christus verbunden sind, weil er unser Erlöser, unser Herr ist, weil er der ist, auf den wir schauen, weil er der ist, der uns miteinander verbindet, weil er der ist, der den Zusammenhalt stiftet. Diesen Zusammenhalt rekurriert hier Petrus bei den Menschen damals, auch bei uns heute und sagt, es gibt so viele Dinge, manchmal auch Kleinigkeiten, die einen auseinander dividieren wollen. Und er schreibt den Leuten damals, ordnet das richtig ein. Was ist wirklich wichtig? Was ist zentral? Was verbindet uns? Was hält uns zusammen? Und dann kann man auch das, wo man unterschiedlich ist, eben auch wahrnehmen, vielleicht auch manchmal stehen lassen, vielleicht auch einordnen und bewerten. Also das Erste, was er uns mitgibt, auch für ein Leben, wo er sagt, dass gelingen kann, gelingen soll, ist Zusammenhalt. auf Zusammenhalt achten, derselben Gesinnung zusammen sein. Zweites, was wir uns in den Koffer packen können, ist ein aufrichtiges Interesse aneinander. Mitleidig heißt es hier bei Luther. Im Griechischen steht da das schöne Wort Sympathes und das kennen wir. Das heißt einfach, also wir benutzen es oft im anderen Sinne, das Sympathischsein. Aber Sympathes heißt eigentlich das Mitgefühl, das Mitfühlen können, das sich hineinversetzen können, auch die Empathie, das Miterleben, was ein anderer erlebt, dass man einfach fähig ist, über das, was man nur selber wahrnimmt, auch wahrzunehmen, wie es dem anderen geht. Das ist hier gemeint, ein aufrichtiges Interesse aneinander. So wichtig. Dass Paulus beschreibt es an anderer Stelle im Römerbrief, dass man mit den Fröhlichen sich freuen kann, lachen kann und mit den Weinenden auch traurig sein kann. Und dass man so eben ein aufrichtiges Interesse aneinander hat. Das gibt ja den Leuten mit in ihr Gepäck und sagt, achte darauf, dass wir so miteinander unterwegs sind, dass wir uns nicht nur um unsere eigenen Dinge kümmern, sondern dass wir einfach auch sehen und wahrnehmen, wie geht es dem anderen und in einer ehrlichen Weise, in einer aufrichtigen Weise Anteil aneinander haben können. Auch das Wirkliche mitfreuen können, wenn es dem anderen gut geht und ihm nicht, wenn es ihm nicht gut geht oder wie auch immer. Auch das ist etwas, was man lernen kann, was man fördern kann, was einfach so wichtig ist, miteinander aufrichtig im Interesse, im sich gegenseitig wahrnehmen, unterwegs zu sein. Ein dritter Punkt, den er hier aufzählt, ist das brüderliche Miteinander unterwegs sein. Brüderlich sein, es steht hier im Griechischen das Wort Philadelphoi, und eigentlich ist hier das Freundschaftliche, das tiefe, verbundene, freundschaftliche Unterwegssein gemeint. Wir merken schon, bei diesen Aufzählungen gibt es große Schnittmengen und die sind auch wichtig. Und jeder Begriff oder jedes, was hier genannt wird, hat noch ein paar besondere Aspekte. Aber insgesamt geht es darum, wie das Leben, wie das Miteinander gelingen kann und gut wird. Wie die Tage schön werden können, wie es dann nachher weiter heißt. Wie einfach das Gute, das Leben sich im Shalom Gottes gelebt werden kann. Und deshalb überschneiden sich diese Dinge und bringen doch immer wieder auch noch einen anderen Aspekt zur Geltung. Und der dritte Aspekt hier ist eigentlich der Aspekt der Freundschaft. Freundschaftlich miteinander unterwegs zu sein. Tiefe Verbundenheit zu haben. Freundschaft, das wird viel besungen, das gibt viele Bilder dafür. Ein schönes Bild, das ich gehört und gelesen habe, ist, dass Freundschaft ist wie ein schützender Baum. Freundschaft ist wie ein Baum, wo die Äste und Zweige so aufeinander zuwachsen, dass sie einen Schutzraum bilden, dass man sich bägen kann, dass das, was da heranwächst, dass man das auch als Früchte genießen kann. Ich habe mal auf meiner Reise in Sambia nach Kapwe zu unseren Missionsprojekten dort die Stadt erlebt, die als Wahrzeichen einen riesen Feigenbaum hat. Der steht da inmitten von Kapwe. Schon im 19. Jahrhundert wurde er gepflanzt, ist inzwischen zu einem riesen Baum herangewachsen, der viel erlebt hat, wo viele Treffen darunter waren, viele Begegnungen und der einfach auch dort in der Sonnenhitze viel Schatten bietet, Erfrischung bietet und einfach ein Mittelpunkt geworden ist. Dieser Baum hat es sogar auch auf einen Geldschein in Sambia gebracht, ein schützender Baum. Freundschaft ist wie ein schützender Baum, wo man eingeladen ist, unter einen Schatten zu kommen, Erholung zu finden, Erleichterung, Ermutigung, Zuspruch, Schutz, wo man manchmal auch getröstet wird, wo man auch von den Früchten, die da wachsen, auch ein bisschen genießen kann. Freundschaft ist einfach so wichtig, dass man weiß, ich habe jemanden, wo ich hingehen kann. Ich kann mich an jemanden wenden mit meinen Fragen, mit meinen Sorgen, mit meinen Nöten. Ich habe einen Ansprechpartner. Ich kann kommen bei Tagen, bei Nachten, da ist jemand da. Das ist ein riesengroßes Geschenk, wenn man das hat, wenn man das erlebt. Petrus sagt den Leuten, Gemeinde, gemeinsames Unterwegssein im Glauben in der Nachfolge Jesu zielt eigentlich auch darauf, dass wir, jeder Einzelne, auch so eine Beziehung leben können. Sei es eben ganz eng in der Familie, auch klar, Mann und Frau können auch auf diese Weise einander Freunde sein. Aber dass man das einfach hat, und wenn man das nicht hat, das ist schon sehr, sehr schwierig. Zur Freundschaft gehört ganz sicher auch, dass dann der Freund auch mal nachfragen darf, wenn er Dinge wahrnimmt, die vielleicht nicht so in Ordnung sind. Dass man auch verantwortlich ist über sein Leben, dass ein Freund auch nachfragen kann, bist du dir sicher, dass das gut ist, wie du unterwegs bist? Oder manchmal auch die Dinge einfach anspricht, einen zur Verantwortung, vielleicht auch zur Rechenschaft zieht und man weiß, der darf das tun, weil er ein Freund ist, weil er mir zugeneigt ist, weil er mir das nicht krumm will, sondern es ist Wertschätzung, aus der heraus er nachfragt, warum ich gerade so unterwegs bin oder die Dinge so machen. Freundschaften, gegenseitig sich lieben, das ist so wichtig, das im Gepäck zu haben, wenn wir miteinander unterwegs sind und wenn das Leben gut gelingen soll. Ein vierter Punkt auf der Packliste, die Herzensgüte habe ich das genannt. Da steht auch ein wunderbares Wort im Griechischen, das im Matthäusevangelium noch einmal auftaucht. Im Blick auf Jesus, wo es dort in Matthäus 9 heißt, als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff ihn. Und jetzt kommt dieses Wort, was bei Luther mit Mitleid übersetzt wird, oder Barmherzigkeit. Aber eigentlich heißt es, da passiert was in seinem Innern. Er spürt etwas mit den Menschen, die er da wahrnimmt, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Um was es hier geht bei Herzensgüte ist, etwas wirklich auch an sich heranlassen können. Jesus lässt diese Situation, das, was er wahrnimmt, an sich heran. Das macht was mit ihm. Das berührt ihn. Das lässt ihn nicht kalt. Das nimmt er auf. Und Petrus führt das dann fort und sagt, ja, so soll das Miteinander auch geprägt sein von Herzensgüte. Natürlich spricht man hier heute auch ja, von dem sich nahe kommen lassen, nahe gehen lassen. Gleichzeitig wissen wir auch alle, man kann sich nicht immer alles nur nahe gehen lassen, sondern es braucht auch Distanz und Abgrenzung. Das muss auch in einem gesunden Verhältnis stehen. Aber dass es tatsächlich gesund ist, das ist das, worum es hier Petrus geht. Dass eben diese Herzensgüte, das etwas an sich heranlassen können, dass das uns auch als Menschen prägt im Miteinander. Dann hat er einen fünften Gedanken, ein fünftes Wort, was er hier einfach auch so nach und nach aufzählt, was hier Luther mit demütig wiedergibt und was eigentlich dieses Zuvorkommende meint. Seid zuvorkommen, kommt einander zuvor. Das ist ein schönes Wort, Zuvorkommenheit, dass man auch in gewisser Weise selbstlos eingestellt ist, dass man nicht auf seinen eigenen Vorteil nur schaut, sondern dass man dem anderen zuvorkommen kann, ihm dienen kann, dass man etwas zu geben hat, sich gerne einbringt und dass man gerne aufbaut und dass man gerne dient und dass man einfach zuvorkommend ist. Das gehört allgemein zur Höflichkeit natürlich mit dazu, Zuvorkommenheit, aber das ist auch etwas, was eine zutiefst biblische und Jesus-ähnliche Haltung ist oder Einstellung, zuvorkommen zu sein, einander zuvorkommen. Dann, ich gehe einfach diese Punkte noch einmal durch. Als nächstes kommt Petrus dann hier, nachdem er so fünf Schlaglichter nacheinander genannt hat, kommt er dann zu einem längeren Gedanken, den er sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Die anderen Punkte waren so mehr auch dieses Denken und Empfinden, die innere Haltung angesprochen. Jetzt wird er nochmal sehr konkret, wie es ins Handeln kommt, wie es in den Alltag hineinkommt, auch in unser Reden, denn dort beginnt ja das Tun, dort beginnt das Handeln. Und er sagt, passt da schon auf, wie ihr miteinander redet. Nicht Böses mit Bösem vergelten, nicht Beleidigungen zurückgeben, sondern im Gegenteil, segnet. Redet Gutes, gebt Gutes weiter, segnet auch eure Beleidiger, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Wir spüren, es wird immer herausfordernder. Und Petrus lebt ja auch in einer bestimmten Situation, schreibt in Situationen hinein, wo Menschen zutiefst bedrängt worden sind, wo sie auch zum Teil benachteiligt, zum Teil verfolgt worden sind, wo sie echt gelitten haben. Und er sagt, Leute, gerade in diese Situation hinein gilt es, etwas zu bewähren, was Jesus Christus uns mitgibt, in seiner Kraft und in seiner Nähe, dass wir eben verzeihen können, dass wir vergeben können, dass wir nicht in gleicher Münze zurückzahlen müssen, sondern dass wir einen Unterschied machen können und dass wir darin ja auch der Berufung nachkommen, die über unserem Leben liegt. An anderer Stelle, Kapitel 2, Vers 20, da bringt er so auf den Punkt und sagt, habt ihr etwa Grund, euch zu rühmen, wenn ihr ein Unrecht begangen habt und dafür geschlagen werdet? Nein, da hätte man keinen Grund. Aber wenn ihr das Rechte getan habt und dafür leiden müsst, ist das eine Gnade von Gott. Und eben dazu hat er euch berufen. Also Situationen, wo man weiß, ich habe nichts verkehrt gemacht und irgendwo ist trotzdem Leid und Bedrückung da oder Ungerechtigkeit da, dann entsprechend auch dagegenhalten zu können, zu segnen, das Gute weiterzugeben, das ist hier angesprochen. Verzeihen und segnen und nicht in gleicher Münze vergelten. Ein weiterer Punkt, den habe ich überschrieben in der Packliste, die gezähmte Zunge. Denn dann greift Petrus hier nochmal aus dem Psalm auf, den auch die Leute damals schon gut kannten, Psalm 34, und zitiert ihn ausführlich und sagt, wer das Leben lieben und gute Tage sehen will. Und wer will das nicht? Wer will das nicht? Wer hat nicht das Leben lieb und will gute Tage sehen? Und dann fährt er fort und sagt, der hüte seine Zunge. Das, was in einem selber vorgeht, aber auch das, was eben an Worten als erstes da heraustritt. Jakobus greift das auf und sagt, die Zunge ist manchmal so, die muss gezäumt werden. Er spricht dann vom Zaumzeug, dass man vom Zaum, den man der Zunge anlegt, weil eben man sich schnell auch mal vergaloppiert. Also das Bild geht praktisch durch die Jahrtausende hindurch, war schon damals das Bild und ist es auch heute noch, auch in unterschiedlichen Kulturen, dass die Zunge manchmal einfach davonrennt, dass man sich vergaloppiert, dass es deshalb gut ist, wenn man Zaumzeug der Zunge anlegt, weil das, was man gesagt hat, so schwer einzuholen ist, wenn es verkehrt war. Und deshalb mahnt Petrus hier und sagt, Leute, wenn ihr gute Tage sehen wollt, dann achtet besonders darauf, einerseits, was im Inneren da ist, aber auch nochmal besonders, was aus dem Inneren an Worten herauskommt. Eine gezähmte Zunge, wichtig für glückliche Tage. Sonst kann es einem passieren, wie es in England wohl eine Grabinschrift geben soll, wo es heißt, unter dieser Erde liegt Arabella Young, die am 24. Mai zum ersten Mal den Mund hielt. Also war wohl eine Frau bekannt dafür, dass sie, ich glaube, es gibt auch Männer. Also es könnte auch eine Grabinschrift sein, wo vielleicht ein anderer Mr. Young drunter liegt. Eben nicht erst dann, wenn man wirklich tot ist. Es geht auch nicht darum, mundtot zu werden, sondern wie es der Psalm sagt, Herr, wache über meine Zunge und stell einen Posten ans Tor meiner Lippen. Ich habe das schon manchmal gebetet und es war gut, das gebetet zu haben. Ich habe es auch oft genug nicht gebetet und es war nicht gut, nicht gebetet zu haben und entsprechend mich anders zu verhalten. Aber es ist wirklich etwas, was Petrus den Menschen damals uns ans Herz legt, auch hier wirklich zu wachen oder auch bestimmt darum zu bitten, dass wir darauf achten, wie wir denken und wie wir reden. Und letztlich geht es darum, eine Reinheit und einen Frieden im Herzen zu haben und auch einem Frieden im Miteinander nachzujagen. Sich wirklich von all dem, was negativ ist, was runterziehen will, was zerstören will, was destruktiv ist, sich abzuwenden vom Übel und vom Bösen und sich dem Guten zuzuwenden und wie die gute Nachricht übersetzt, dass man sich mit ganzer Kraft darum bemüht, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Jesus selber hat diese Herzensreinheit angesprochen in der Bergpredigt und sagt, selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und wo diese Reinheit und dieser Friede so da ist oder ein Wunsch ist, dass wir dem nachjagen, da wird uns auch zugesagt, dass uns Gott zugewandt ist, dass er in besonderer Weise auch ein offenes Ohr und ein offenes Auge hat für unsere Situationen. Eine Packliste, wir fassen sie noch einmal zusammen. Ich packe meinen Koffer, was packen wir alles hinein? Was dürfen wir hineinpacken, wenn wir unterwegs sind, Glauben in der Nachfolge Jesu? Wir dürfen den Willen hineinpacken, dass wir uns eine Atmosphäre der Einigkeit zum Ziel setzen. Zusammenhalt, Leben im kleinen wie in den größeren Umfeldern. Dass wir regen Anteil am Ergehen von anderen Menschen nehmen wollen, an ihrem Geschick, an dem, was ihnen passiert, Interesse. Dass es wirklich um Freundschaften geht, die wir aufbauen, die von Zuneigung, von Liebe geprägt sind, die aufrichtig sind. Dass wir Freundlichkeit, Mitgefühl, wirklich Herzensgüte zum Ausdruck bringen. Dass wir einander mit Wertschätzung und Hilfsbereitschaft begegnen, zuvorkommen sind. Dass Verzeihen und Segnen da ist. Dass ein Zaumzeug für die Zunge auch da ist und ein Leben in Reinheit und Frieden. All das dürfen wir einpacken in den Koffer für unsere Reise, wenn wir unterwegs sind. Aber dann, und das ist jetzt noch ein letzter Gedanke, den ich noch nennen will. Eigentlich ist das mit der Packliste, war ich dann am Ende nicht ganz so zufrieden. Weil das sieht jetzt so aus, als ob man diese Dinge einfach irgendwo herholen könnte und dann in seinen Koffer einpacken. Und dann sagen so, jetzt habe ich es in meinem Koffer drin. So einfach ist es halt nicht. Weil all die Dinge betreffen ja nicht etwas, was man haben könnte, sondern betreffen mich, mich selbst. Betreffen mein Inneres, betreffen die Art, wie ich bin. Es geht hier nicht um ein Haben, was man einstecken kann, sondern um ein Sein, worauf man hin unterwegs ist. Und das ist nochmal etwas anders. Vielleicht ist es einfach eine Checkliste, wie so eine Art Gesundheitscheck oder Vitalitätscheck. Wie sind wir unterwegs auch im geistlichen Leben? Und vielleicht dürfen wir auch bei dieser Liste nochmal wahrnehmen, dass sich in all diesen Punkten in einer tiefen Dimension Gottes Wesen selber spiegelt. Und das verändert das Ganze nochmal, weil wir dann deutlich werden, wozu Petrus einlädt. Er sagt, wir dürfen in der Nachfolge und im Glauben etwas von Gottes Wesen aufnehmen, empfangen und widerspiegeln. Wir dürfen Licht aufnehmen, uns verändern lassen und widerspiegeln. Und es geht gar nicht darum, etwas selber zu haben oder selber zu sein, sondern in dieser Dimension zu leben, aber auch zu wissen, dass wir dazu berufen sind, diese Dimension zu leben. So viel. Nochmal den Text, der einfach wichtig ist, weil ich denke, er steht drin. Und wir haken ihn ab und sagen, das sind so normale Dinge, die gehören normalerweise zu jedem guten Leben dazu. Aber sie dürfen in besonderer Weise zu einem gesegneten Leben in der Gegenwart und Nachfolge Jesu gehören. Und dazu sind wir eingeladen, auch von Petrus herausgefordert. Und ich darf noch mit uns beten und ihr begleitet uns dann noch in ein Lied. Lieber Herr, danke, dass du uns einlädst in eine Beziehung zu dir, wo wir von deinem Wesen, von deiner Liebe, von deiner Herzensgüte, von deiner Geduld, von deiner Zugewandtheit, von deinem Interesse, das du an jedem Einzelnen hast, wirklich geprägt sein dürfen. Wir dürfen das aufnehmen und danke dafür, dass es uns so persönlich gilt, dass wir uns darin ja wirklich bergen dürfen, wie unter einem schützenden Baum, im Schatten deiner Flügel uns wirklich wohlfühlen und all das, was du an Beziehung, an Freundschaft, an Begleitung, an Leben anbietest, an Gutem aufnehmen dürfen. Und Herr, zugleich beten wir, dass du uns durch dein Wort und durch deinen Geist so sehr auch den Wunsch wächst, davon geprägt zu sein, um selber das auch weitergeben zu können. In unseren Beziehungen, in denen wir leben, als Ehepartner, als Eltern, als Großeltern, als Kollegen, als Geschwister, als Freunde, die wir unterwegs sind. Herr, wir wollen einen Unterschied machen, nicht in unserer eigenen Kraft, sondern dass wir deinen Shalom aufnehmen und ihm nachjagen und ihn durch deinen Geist wirklich weitergeben und leben in unserem